Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, ich habe heute einen Professor hier, einen Doktor-Professor, und ich möchte mit ihm mal über seine Hochs und Tiefs unterhalten. Er macht das seit über 32 Jahren, ist heute auch wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Harald Wallach. Schön, dass du wieder da bist. Danke vielmals.
Danke für die Einladung.
Lieber Harald, du hast ja einen Bereich ausgewählt von Bewusstseinsforschung, Parawissenschaften, also eigentlich ein Bereich, der sehr kritisch auch angeschaut wird, teilweise. Mhm. Das heißt, du hast dich irgendwo in eine Nische gesetzt und bist eigentlich angreifbar von allen Seiten.
Ja, das stimmt.
Mich würde schon mal ein paar Geschichten von dir interessieren, wo du, wie viel Schulter oder wie man dir den Rücken freigehalten hat oder wie du da kämpfen musstest in diesem Haifischbecken, wo sich das bestimmt manchmal so angefühlt hat.
Naja, ich habe mich halt immer mit den Themen beschäftigt, die mich interessiert haben. Und ich bin nicht zur Wissenschaft gegangen, weil ich Karriere machen wollte oder weil ich eine Stelle anstreben wollte, sondern weil ich erstens gesehen habe, dass Wissenschaft eine interessante Angelegenheit ist. Ich bin von Natur aus sehr neugierig und will gern Sachen wissen und will gern verstehen, wie Dinge funktionieren. Das habe ich schon als Kind immer gemacht. Und von daher habe ich irgendwann mal verstanden, das ist eigentlich ein guter Platz für mich. Mhm. Und dann habe ich außerdem gemerkt, ich kann diese Dinge, die da notwendig sind, relativ leicht erledigen. Also ich habe mich nie groß anstrengen müssen, irgendwelche Texte zu schreiben oder mir komplexere Zusammenhänge zu merken oder irgendwas zu lernen oder so. Wenn das nicht gegeben ist, ist es natürlich eher mühsam. Ne? Und von daher habe ich eigentlich ganz gute Voraussetzungen gehabt und habe mich dann entschlossen, mich den Dingen zu widmen, die mich interessieren. Und das war damals eben die Homöopathie. Das hat mich sehr interessiert und damit habe ich angefangen zu forschen. Und das hatte damals eigentlich eher den Effekt, dass alle sehr neugierig waren, weil das niemand gemacht hat. Ne? Mhm. Also ich bin am Anfang, als ich das gemacht habe, bin ja auch Psychologe und nicht Mediziner, das muss man auch dazu sagen. Und das ist sicherlich ein Unterschied. Durchaus mit sehr viel Wohlwollen und Neugier und Unterstützung aufgenommen worden. Ich habe dann, nachdem ich meine Promotion mit einem Stipendium gemacht habe, ein Drittmittelprojekt organisiert, das mir damals die Robert-Bosch-Stiftung bewilligt hat. Das war ein ziemlich mühsamer Prozess, aber nicht aufgrund von irgendwelchen Böswilligkeiten, sondern einfach, weil es mühsam ist, Forschungsgeld von Stiftungen zu kriegen. Das hat so 2-3 Jahre gedauert. Und als ich dann dieses Drittmittelgeld bewilligt gekriegt habe und damit wieder nach Freiburg an meine ursprüngliche Ausbildungsstätte als wissenschaftlicher Mitarbeiter zurückkehren konnte, da hatte ich zunächst eigentlich nur Wohlwollen und Unterstützung, muss ich sagen. Sonst hätte ich es gar nicht machen können, weil als junger Forscher ist man darauf angewiesen, dass einem irgendwer den Rücken stärkt. Mhm. Und ich hatte damals meinen alten Diplomarbeitsbetreuer und Damenchef, Gunter Haag hieß der, der hat mich sehr, sehr unterstützt und da bin ich ihm immer noch sehr dankbar, weil das die Grundvoraussetzung war. Und dann habe ich eigentlich eine ganze Weile lang vor allem Wohlwollen und Unterstützung erlebt, weil die meisten Leute in meinem akademischen Umfeld das Gefühl hatten, das ist gut, wenn sich jemand um was kümmert, was sonst brach liegt. Ja? Die ersten Widerstände habe ich eigentlich gesehen, als ich dann in dieser inneren Hierarchie langsam weiter aufstieg, weil da ist man ja dann erstmal wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann hat man vielleicht mal ein paar Hilfskräfte oder dann kommt vielleicht mal ein bisschen Geld, womit man jemand anderen anstellen kann, der dann promoviert und so. Und dann taucht schnell mal so ein kleines bisschen der Futterneid auf. Ja, der hat mehr als der und der kriegt das und ich hab's nicht. Mein alter akademischer Mentor, der pflegte immer zu mir zu sagen, vergessen Sie nie, dass die Hauptaffekte im akademischen Leben Angst und Neid sind.
Oh Gott. Oh je.
Da habe ich damals gedacht, das ist aber ein sehr bitteres Votum. Aber ich musste im Laufe der Zeit erkennen, er hatte recht. Ja, er hatte recht. Das ist wirklich so, dass eben sehr, sehr viel Angst herrscht, sich daneben zu benehmen, was zu machen, was andere vielleicht schräg anschauen könnten, dass man Reputationsverlust erleidet. Und Neid, da kommt einer zu einem Ergebnis oder zu einer Publikation oder zu Drittmitteln, die sind mir verwehrt, obwohl ich doch eigentlich so viel besser bin. Ja, also das ist auch ein wichtiger Affekt. Den habe ich durchaus erlebt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich immer wieder mal die einen oder anderen Knüppel zwischen die Beine gekriegt habe, wo ich dann auch zwischendurch mal das Gefühl hatte, ich glaube, ich höre jetzt auf, weil es mir einfach zu doof geworden ist. So gerade Leute, die jetzt durchaus arriviert waren und dann das Gefühl hatten, wenn ich da über Homöopathie promovieren, meine Habilitation schreiben will, dann wird das problematisch, weil das unter Umständen Reputationsschädigung sein könnte für das Institut. Das war dann zwar nicht so, weil die Arbeit von allen akzeptiert wurde, da wurde extra sozusagen eine neue Regelung für mich erlassen. Ich muss meine Habilitationsschrift allen Professoren am Institut zeigen, bevor ich die einreichen darf, was eigentlich sehr ungewöhnlich war, eigentlich nichts anderes als, ich würde mal nicht sagen Schikane, aber der Versuch zu verhindern, dass irgendwas Problematisches da in der Fakultät landet. Ja. Kann man ja auch verstehen, ich sehe es aus der Retrospektive durchaus, ich würde mal sagen, mit einem humorvollen Lächeln, das ist eben genau der Angst geschuldet. Da könnte irgendwas passieren, was nicht ganz sauber ist. Ja. Es ist auch die Aufgabe von Wissenschaftlern und von Lehrstuhlinhabern, da ein kleines bisschen drauf zu achten, was passiert da.
Verständlich.
Ja. Und ich habe auch im Laufe der Zeit gelernt, Wissenschaft ist ein extrem konservatives System und es muss es sein. Weil wenn es das nicht wäre, dann würden wir ganz schnell jeden möglichen Mist als wissenschaftlich belegt verkaufen und es wäre ein totales Chaos in der Welt. Was können wir jetzt noch glauben und was stimmt und was stimmt nicht? Ja. Deswegen muss das System konservativ sein und deswegen sind natürlich so Leute wie ich, die jetzt eher am Rand bohren und ungewöhnliche Themen bearbeiten, zunächst mal suspekt, a priori, grundsätzlich. Ohne genau hinzuschauen. Ja. Und das habe ich natürlich auch erlebt. Ja. Die einzige Chance, die man dann hat, ist, gute Arbeit zu machen. Und das würde ich mal sagen, habe ich gemacht. Also ich habe gute Studien gemacht. Die werden sogar von den Leuten, die mich nicht mögen, als die Besten im Feld bezeichnet. Ja. Und das ist dann die einzige Möglichkeit, um in dieser Situation einfach weiterzukommen. Und dann braucht man Leute, die einen stützen. Und das habe ich immer wieder erlebt. Also das habe ich in meiner Postdoc-Zeit erlebt, als ich angefangen habe mit meiner Forschung. Später bin ich dann von der Psychologie in die Medizin gewechselt, an ein anderes Institut und hatte da in Professor Daschner einen wichtigen Stützer. Der hat uns immer, mich und meine Arbeitsgruppe, ich bin da mit der ganzen Arbeitsgruppe hingegangen, immer sehr unterstützt, auch gegenüber Fakultät oder irgendwelchen Anwürfen von außen. Und das muss man auch, glaube ich, haben als junger Mensch, damit man da seine Arbeit machen kann. Das habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst. Und das hat er auch, ich würde sagen, fabulös und durchaus uneigennützig getan. Mhm. Weil, ich meine, er hatte dadurch ein bisschen mehr Publikationspower in seinem Institut und ein kleines bisschen mehr Drittmittel, aber die hätte er nicht gebraucht, die hat er auch so, ja. Mhm. Und das habe ich auch erlebt in diesem System, dass es immer wieder Leute gibt, die, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, die erkennen Qualität und unterstützen das. Ohne das funktioniert es, glaube ich, nicht. Und das war, würde ich sagen, ein wichtiger Pfeiler in meiner Laufbahn. Schwierig wurde es dann eigentlich vor allem politisch, weil ich war eigentlich jemand, der in unserem System nicht vorgesehen ist. Ja, unser akademisches System sieht eigentlich Leute vor, die machen eine Promotion für eine kurze Zeit und gehen dann wieder. Oder es sieht Leute vor, die gehen auf Stellen, die vom Institut oder der Fakultät ausgeschrieben werden, um sich akademisch weiter zu qualifizieren durch Promotion, Habilitation und dann auf eine Promotion zu gehen. Und ich war jemand, der war in dem System nicht vorgesehen, weil ich habe mein Geld selber organisiert über Drittmittel, zunächst über Stiftungen, später dann über das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und ganz später dann hatte ich eine amerikanische Stiftung, die mich über lange Jahre mit Drittmittelfinanzierung unterstützt hat, sonst hätte ich das gar nicht machen können, was ich gemacht habe.
Und das sind ja auch zum Beispiel Placebo- und Nocebo-Forschungsthemen,
ja,
sowas, drin.
Genau, solche Themen, ja. Mhm. Aber auch die Sachen mit Homöopathie oder die ersten Meditationsforschungsstudien, die wir gemacht haben oder die parapsychologische Forschung, das war alles Forschung, die war drittmittelfinanziert. Also da ging kein Staatsgeld rein, weil ich nie eine eigentliche Stelle an der Universität hatte, bis auf ein paar Vertretungen, die ich zwischendurch mal gemacht habe, wo jemand krank war oder aus Schwangerschaftsgründen nicht da war. Und für so eine Laufbahn gibt es eigentlich in unserem, mindestens im deutschen System, keine, da gibt es keine leere Stelle. Ja? Deswegen gab es damals schon so Gesetze, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Jahren solche drittmittelfinanzierten Wissenschaftlerstellen weiterfinanzieren kann. Und dann muss es aufhören, weil sonst könnte sich ja jemand einklagen und dann muss der Staat eine Stelle für jemanden schaffen, das er gar nicht will und so weiter. Ja? Mhm. Und diese Situation war für mich sehr schwierig, weil ich eigentlich Geld gehabt hatte. Ich hätte auch gern in Freiburg weitergemacht. Ich war ganz zufrieden. Ich hatte eine außerplanmäßige Professur. Das ist also so eine Art Titularprofessur, die einem die Fakultät nach einer Weile nach der Habilitation auf Antrag verleiht, wenn man brav weitergeforscht hat. Habe ich ja gemacht. Ne? Und damit war ich ganz zufrieden und wäre da auch noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag geblieben. Aber das ging nicht, weil wir eben dieses Gesetz hatten. Also musste ich mich umgucken und bin dann fündig geworden und habe in England eine Stelle gefunden, mich auf die beworben und weil die relativ gut gepasst hat, habe ich die auch ziemlich problemlos gekriegt. Ich hatte damals noch versucht, damit zu verhandeln, dass ich vielleicht in Freiburg bleiben kann, aber die deutschen Systeme sind viel zu träge, das ging nicht, das hat zu lange gedauert und dann bin ich nach England gegangen und habe dann in England ein komplett anderes System erlebt, das ich nach relativ kurzer Zeit sehr, sehr kritisch gesehen habe. Und weil ich es sehr kritisch gefunden habe, bin ich auch wieder weggegangen. Das ist vor allem deswegen so, weil ich sagte dann immer provokativ, dort eine Universität genauso organisiert wird wie eine Schuhfabrik. Also da gibt es einen Leiter, der muss nicht notwendigerweise was von akademischer Arbeit verstehen. Der guckt einfach nur, dass die Finanzen stimmen und dass das irgendwie reputationsmäßig hinhaut. Und dann geht es sehr strikt hierarchisch durch. Dann gibt es die Dekane, die haben ganz anders als bei uns keine Selbstverwaltungsfunktion, sondern Managementfunktion, auch relativ viel Macht. Und das Ganze wird befeuert durch Studienmittel, die die Studenten einbringen. Also sind die Studenten Kunden, die man entsprechend bedienen muss. Das war jetzt für mich weniger das große Problem. Da haben zwar andere Probleme drin gesehen, aber mich hat eigentlich diese Managementstruktur gestört, da wo dann von oben Durchgaben kamen, jetzt muss das beforscht werden und da muss das beforscht werden. Das ist mal als deutscher Akademiker, der auf dem Grundgesetz groß geworden ist, wo immerhin in der Verfassung steht, Lehre und Forschung sind frei, nicht gewöhnt. Mhm. Und das hat mich dann sehr gestört. Da hätte ich noch länger bleiben können, weil ich hatte ja einen unbefristeten Vertrag. Aber mir ist es irgendwann dann mal auf die Nerven gegangen, dass ich irgendwelche mittelenglischen Kids unterrichten sollte, die nicht mal wussten, was eine Synapse ist, in einem System, das extrem hierarchisch organisiert ist. Und ich aus einem System in Deutschland kam, wo ich als relativ einfach Kind aus einfachen Verhältnissen ohne Geld zahlen zu müssen eine super gute Ausbildung gekriegt habe. Das ist mir dann irgendwann einfach mal so auf die Nerven gegangen, dass ich beschlossen habe, wenn ich irgendeine Chance habe, wieder wegzugehen, dann gehe ich wieder weg. Und die kam dann damals, als ich diese Stiftungsprofessur an der Viadrina ausgeschrieben gesehen habe, habe mich darauf beworben und das dann gekriegt. Das war die Stelle, an der es sehr schwierig wurde, weil das fiel zusammen mit einer Zeit, als schon 5 Jahre davor in England, aber dann auch in Deutschland eine Kampagne gegen die Komplementärmedizin angelaufen ist in der öffentlichen Presselandschaft oder Meinungsmache.
Und diese Uni hat sich ja der Komplementärmedizin gerichtet, oder?
Ja, nee, das ist übertrieben. Also das ist die Viadrina ist eine neue Universität gewesen. Eigentlich ist die Viadrina eine alte Universität gewesen. Es war die Brandenburgische Landesuniversität. Die wurde irgendwie so 1480 oder sowas gegründet oder 15 irgendwas. Und wurde dann vom Preußenkönig nach Breslau verlegt, als der in Berlin die Universität gegründet hat und wurde dann nach dem Krieg zugesperrt. Und 1991, nachdem die Mauer aufging, wurde sie wieder neu gegründet. Mhm. Speziell als Universität mit Ausrichtung nach Osten, um den Öffnungsprozess Europas nach Osten zu begleiten. Das war damals der Auftrag. Und ein Kollege, der sich sehr für diese Thematik interessiert hat, hat es halt fertiggebracht, aufgrund von verschiedenen persönlichen Begebenheiten, die es da damals gab, den Weiterbildungsstudiengang Kulturwissenschaft, Komplementärmedizin an der kulturwissenschaftlichen Fakultät zu verankern. Das war Novum, weil das die erste öffentliche Universität war, das ist ja eine brandenburgische Landesuniversität, die sich diesem Thema gewidmet hat. Aber insofern ist es ganz viel missverstanden worden in der Öffentlichkeit, weil es ein Weiterbildungsstudiengang war. Das heißt, er richtete sich immer an Ärzte oder Apotheker oder andere Gesundheitswissenschaftler und nie an Studenten. Es war nie eine Grundausbildung, die staatlich finanziert war, sondern eine Weiterbildungsausbildung, die immer durch die Drittmittel der Studiengebühren finanziert war. Das war aber vielen Akteuren im Feld nicht klar oder sie wollten es nicht sehen, weil das natürlich einen Anlass gab, um drüber zu maulen, dass die böse Komplementärmedizin, die ja bekanntermaßen so unwissenschaftlich ist, nun Staatsgelder vereinnahmt und die an einer öffentlichen Institution transportiert. Das war dann so das erste öffentliche Aufbegehren. Ich gehe jetzt da nicht ins Detail, weil das waren viele so kleine Dinge, die da passiert sind. Wir haben die einen Fehler gemacht, andere haben auch Fehler gemacht und daraus hat sich dann so ein Konglomerat ergeben, in dem sich sehr stark öffentliche Meinung gegen das Einbringen von komplementärmedizinischen Lehr- und Forschungsinhalten an einer öffentlichen Universität im Rahmen eines akkreditierten Studiengangs, der wir ja waren, möglich gemacht worden ist. Ja. Das war so, ich würde mal sagen, Teil eines Meinungsumschwungs in der Presse, den ich schon seit 2004, 2005 ungefähr in England beobachtet habe und der dann 2019, als ich nach Deutschland kam, sich auch in Deutschland ereignet hat. Ich persönlich sehe es eher als so eine Art Umschwung in der Mode der Presse. Die Presse ist auch Moden unterworfen. Ja, da gibt es Meinungsführer, die haben bestimmte Meinungen, die trompeten sie laut heraus und alle anderen rennen dem nach. Nicht anders als in der Politik oder in der Wissenschaft. Während des Anfangs in den 2000er Jahren noch was Neues war, alle Leute haben das gut gefunden, die Presse hat es relativ wohlwollend kommentiert, hat sich das langsam geändert und ich bin da gerade in diesen Punkt gekommen, wo dieser Meinungsumschwung öffentlich sich verändert hat. Dahinter stand natürlich auch eine relativ, ich würde mal sagen, kleine, aber aggressive Gruppe aus der Skeptikerbewegung, die dann auf den anonymen Plattformen, da gibt es so verschiedene Internetpranger mittlerweile, Stimmung gemacht haben. Das haben dann verschiedene freie Journalisten wieder genützt, um das zu einem öffentlichen Ärgernis zu machen. Und das hat dann so die Welle nach oben getrieben. Mhm. Und das hat dann am Schluss dazu geführt, dass die Fakultät verständlicherweise etwas abgenervt war. Ne? Weil wir hatten damals keine sonderlich professionelle Öffentlichkeitsarbeit, muss ich einfach sagen. Ja, da hat sich niemand drum gekümmert. Wie geht man damit um? Was macht man da? Weil das halt eine kleine Universität war und niemand mit dem Erfahrung hatte. Ne? Und so hat sich das halt dann im Laufe der Zeit ergeben, dass sich die Fakultät allmählich, da kamen dann auch neue Leute, die hatten weniger Ahnung davon und auch weniger Interesse an diesen Themen, langsam von diesem Themenbereich wieder distanziert hat. Kann man auch nachvollziehen, finde ich, weil das war eher so eine Spezialkonstellation, die entstanden ist, weil das Interesse eines relativ einflussreichen Professors, der diesen ganzen Studiengang vorangetrieben hat, innerhalb dieser Fakultät vorhanden war und der konnte das eben so organisieren. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Meinungen und Moden, die ändern sich und so ist es dann wieder zu Ende gegangen, kann man sagen.
Also in der Schweiz hast du einen unglaublichen Ruf. Ich habe ja schon mit dem Schweizer Fernsehen mal telefoniert. Die sagen ja, wenn es um Parawissenschaft geht, um Nocebo, Placebo, da muss man mit dem Professor Wallach zusammensitzen. Also dein Name ist wirklich gut. Was ich aber gerne noch von dir hören möchte, ist eigentlich, wenn du so zurückblickst, was ist deine eindrücklichstes Ergebnis aus einer Forschung gewesen, was dich einfach bis heute noch fasziniert oder berührt?
Ja, da gibt es eine Reihe. Ich würde mal sagen, Ich glaube, die wichtigste, ich sage mal Einsicht, das ist gar kein Ergebnis, sondern eine Einsicht gewesen, die wichtigste Einsicht, die mich auch immer noch begleitet und die ich immer noch versuche in die Wirklichkeit zu bringen, ist eigentlich die, dass mir irgendwann, ich habe meine Homöopathiestudien so angelegt, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, in diesen homöopathischen Kügelchen ist irgendeine subtile Information. Und wenn es die gibt, dann finde ich die mit einer guten Studie. Ja, und dann habe ich eine Studie, man kann ja alle Studien kritisieren, aber bei seiner eigenen weiß man ganz genau, was man richtig und falsch gemacht hat. Ja? Und dann habe ich eine klinische Studie gemacht, bei der war ich 100% sicher, die ist wasserdicht. Da habe ich nichts falsch gemacht. Da habe ich mich bemüht, dass möglichst gute Homöopathie untersucht wird. Ich wusste, das war 100% verblindet, weil es ein Notar gemacht hat. Und dann kamen lauter schräge Ergebnisse daher. Also so Fallberichte, die die Ärzte berichtet haben, die gesagt haben, der Notar macht was falsch, der randomisiert nicht richtig, weil Leute, wo wir wissen, dass die Placebo gekriegt haben, die reagieren plötzlich 100% und umgekehrt. Und ich habe ein Tagebuch von einer Patientin gekriegt, die war voller Dank und hat mir das voll geschrieben, wie toll das ist. Sie ist endlich von ihrer 20-jährigen Migräne geheilt. Die war auf Placebo natürlich, ne? So lauter so paradoxes Zeug. Dann habe ich mir das mal genau angeguckt und habe verstanden oder glaubte zu verstehen, dass es offensichtlich hier Effekte gibt, die zwar regelmäßig sind, regelhaft, also einem Regelsystem folgen, aber nicht kausaler Natur. Also nicht so wie ein Lichtschalter, der immer wieder angeht, sondern eine bestimmte Form von Regelhaftigkeit haben, die ich noch nicht verstanden habe. Und dann habe ich ziemlich viel rumgelesen, so bin ich übrigens auf die Parawissenschaften gekommen, habe mich mit meinem Kollegen Walter von Lukadu unterhalten und habe dann irgendwann mal kapiert, wenn die alle recht haben, dann ist es vermutlich so, dass es eine ganze Reihe von Phänomenen gibt, die regelgestützt sind, aber nicht ursächlich. Also nicht kausal in dem Sinne, wie wir es kennen. Dann bin ich auf C.G. Jung gestoßen und Wolfgang Pauli und ihren Dialog über Synchronizität. Und da ist mir dann so ein Lichtchen aufgegangen. Ich habe mir gedacht, es ist offensichtlich so, dass es in allen Bereichen des Lebens, nicht nur in der Homöopathie und in der Parapsychologie, überall Regelhaftigkeit gibt, die eben vermittelt wird durch eine andere Form der Verbindung. Jung und Pauli nannten das Synchronizität, weil ihnen kein besserer Begriff eingefallen ist. Den halte ich für ziemlich doof, den Begriff, ehrlich gesagt, weil es mit Zeitlichkeit gar nichts zu tun hat. Aber einfach Regelhaftigkeit, die nicht kausal ist. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, die Physik ein bisschen näher anzugucken, habe mir die Verschränkungsphänomene in der Physik angeguckt, bin dann mit Physikern ins Gespräch gekommen, damals vor allem mit Hartmann Römer in Freiburg, der war der Lehrstuhlinhaber der theoretischen Physik damals. Und wir haben uns darüber unterhalten, könnte es nicht sein, dass die Verschränkungsphänomene, die wir ja in der Physik sehr, sehr gut kennen und die dort auch experimentell untersucht sind, auch auf anderen Systemebenen relevant sind. Und als er dann gesagt hat, er hält es für einen ziemlich klugen und plausiblen Gedanken, haben wir uns dran gesetzt, das genauer zu analysieren. Und da ist dann die generalisierte Quantentheorie daraus entstanden. Das war eigentlich meine Grundidee und sein Formalismus, kann man sagen. Und diese Einsicht halte ich nach wie vor für die bedeutsamste, die ich gehabt habe und von der ich glaube, dass sie möglicherweise noch durchaus ein paar wegweisende Türöffner ergeben wird. Aber um das zu sagen, ist es, glaube ich, noch zu früh. Die Wissenschaft ist nicht nur konservativ, sie ist auch extrem langsam. Also bis Gedanken dort wirklich aufgegriffen und anerkannt werden, können Dekaden vergehen. Wir haben den Aufsatz 2002 publiziert, jetzt ist 18 Jahre später. Und jetzt habe ich wiederum von der Stiftung die Anfrage gekriegt, ob ich nicht doch noch an dem Thema weitermachen will und ein neues Symposium organisieren, dachte ich mir, gut, mache ich halt, ja. Und möglicherweise ergibt sich ja daraus wieder eine neue Diskussion. Ich habe in diesen 18 Jahren gesehen, wie die Ideen des Quantenformalismen anderswo anzuwenden, allmählich in andere Bereiche greifen, Biologie, kognitive Psychologie, verschiedene andere Themenfelder. Und von daher bin ich mir relativ sicher, dass diese Idee nicht nur eine Eintagsfliege war. Wie weit sie greift und wie gut man sie vielleicht auch experimentell wird bestätigen können, das kann ich im Moment noch nicht absehen. Aber wir haben mindestens in einer Reihe von Publikationen gezeigt, dass sie theoretisch trägt, also dass sie dazu dient, Phänomene, die man ansonsten nicht gut verstehen kann im Rahmen unseres wissenschaftlichen Weltbilds, dort zu verankern und auch Voraussagen macht über Bereiche, wo man vielleicht Koordinationsprozesse entdecken wird können, wenn man genauer hinschaut, nämlich auf diesem Sektor der Regelhaftigkeit, die nicht kausal ist, sondern die durch die Anordnung eines Systems gegeben ist, um es mal ganz abstrakt auszudrücken.
Ich glaube auch, dass du da wahrscheinlich so eine große Schatztruhe gerade geöffnet hast. Und hier kommen noch ganz viele Schätze raus.
Ja, da können wir dann ein andermal drüber reden.
Ja, das ist gut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, lieber Harald, auch für deinen Mut, 32 Jahre lang dran zu bleiben an diesen mit Neugier wie ein kleines Kind diese Dinge entdecken zu wollen, zu forschen, zu publizieren. Ich weiß, du hast viele, viele Bücher geschrieben, du hast viele Publikationen gemacht, du hast viele Menschen bewegt.
Geht so.
Ja, 180, ja super. Ja. Also nochmals herzlichen Dank und auch nochmals danke für die Ehre, uns im Schweizer Privatfernsehen QS24 mit deiner Anwesenheit zu beehren. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 32 Jahre lang am Arbeiten, am Forschen, am Entwickeln, am neugierig die Welt erkunden zu wollen und Dinge zu entdecken, die wir einfach wirklich nur mit staunenden Augen betrachten können. Vom Placebo-, Nocebo-Forschung zum Beispiel, ein Riesengebiet, eben auch die ganze Homöopathie. Ich bin tief beeindruckt von diesem Professor Harald Wallach und ja, Sie sehen, ich habe richtig Freude darüber, dass er da ist. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.